Wir hören die Weihnachtsgeschichte, wie sie geschrieben steht im Lukasevangelium im Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel wieder von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um war und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war.
Wo warst du, als das passiert ist? Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich war auf einer Überraschungsparty für Peter Lübbert. Manche kennen den, der wurde 30 am Tag danach. Es war eine Rheinfeierparty. Und wir saßen zusammen mit Freunden, haben das Spiel gesehen und dann fiel dieses Tor und ich bin aufgesprungen und habe richtig doll gejubelt und bin erstmal ums Sofa rumgelaufen, weil ich die Anspannung nicht aushalten konnte, weil es so toll war, dass dieses Tor endlich gefallen ist und weil damit eigentlich klar war, dass Deutschland damit eigentlich schon Weltmeister dann war. Kannst du dich eigentlich an ein Weihnachtsfest erinnern, wo du vor Freude über die Geburt von Jesus um das Sofa rumgelaufen bist? Dass du dich so gefreut hast, jawohl, Jesus ist geboren, dass du richtig abgegangen bist und dich ganz doll gefreut hast? Nein, warum eigentlich nicht? Den Hirten wird es ja gesagt: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren. Thema heute Abend ist Freude. Zielpunkt der inneren Veränderung ist Freude. Im Gesangbuchlied Jesu meine Freude heißt das: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus kommt herbei. Und in Nehemia 8,10 heißt das: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude. Ist ja schon spät am Abend und ihr sollt jetzt nicht unbedingt einschlafen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen wach bleiben würdet. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einmal reinruft ganz kurz, worüber ihr euch so freuen könnt. Ich starte mal. Ich freue mich über ein frisches Brötchen mit Nutella. Ah, endlich kommt was von der Seite. Okay, damit seid ihr auch erlöst, diese Seite. Für die Freude gibt es viele äußere und auch ganz irdische Gründe. Wenn die sich einstellen, dann freuen wir uns. Und das ist auch total gut so, dass das so passiert. Und daneben, neben diesen irdischen und weltlichen Gründen für Freude, stehen auch ganz viele Gründe für Kummer. Also, dass es Gründe gibt, warum wir manchmal schlecht drauf sind, warum wir traurig sind, warum wir niedergeschlagen sind. Und die sind häufig alles andere als harmlos. Das kann das Alleinsein sein, das kann Krankheit sein, Stress in der Schule, Ärger mit den Lehrern. Das kann sein, dass eine Ehe gefährdet ist oder dass man zu viel oder manchmal auch zu wenig Arbeit hat. Die Likes auf Insta sind nicht so, wie man sich das vorstellt. Oder die Angst vor dem, was alles kommen könnte, was noch so passiert, wie die Zukunft so aussieht. All das kann einem richtig Kummer machen. Und unser innerer Pegelstand, der wandert dann rauf und runter und runter und rauf und es geht ständig hin und her zwischen Freude und Kummer und Freude, immer wieder hin und her. Und das Gute, das bleibt hoffentlich häufig und das Schwere hoffentlich eher nicht so. Das wünschen wir uns ja. Und wir stellen aber meistens fest, dass das, was uns so kurzfristig Freude gebracht hat, sich nicht immer so durchzieht und nicht bis in alle Ewigkeit uns in Freude versetzt. Wenn ich zum Beispiel an dieses Tor von Mario Götze denke und wenn ich dieses Video sehe, dann kriege ich immer noch Gänsehaut. Und das macht immer noch so ein wohliges, warmes Gefühl in mir drinne. Weil das so, also für mich war das mega. Ich fand das richtig klasse. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt spielt und was die für einen Murks machen, dann trägt mich das nicht mehr so durch, dass die mal vor vielen, vielen Jahren Weltmeister wurden. Oder wenn ich mich in der persönlichen Krise befinde und ich denke an das Tor von Mario Götze, dann macht mich das nicht unbedingt fröhlicher, wenn ich gerade von Krankheit geschlagen bin oder irgendwie ganz viele Probleme in meinem Privatleben habe. Es trägt mich dann irgendwie nicht durch. Die Freude stellt sich nicht intensiv tragend dann ein. Sie trägt mich nicht. Und da ist ganz klar, dass damit nicht die Freude gemeint ist, von der die Bibel spricht. Die Bibel spricht von einer ganz anderen Freude. Von einer Freude, die tief ist, die stark ist, die hell ist, die klar ist, die leuchtend ist, die ganz warm ist. Und die Freude, die scheint total unempfindlich zu sein. So ein bisschen so wie so eine Super-Hard-Shell-Jacke, die so mindestens 20.000 Wassersäule aushält. Die zieht man dann an und wenn man dann im Dänemark-Urlaub ist, dann kann man schön draußen an den Strand gehen und es kann einem irgendwie dann nichts mehr anhaben, wenn man diese Jacke anzieht und am Strand spazieren geht. Und der Wind pfeift ein, aber die ist ja auch total windfest. Das heißt, es ist einfach gut, die dann anzuziehen. Das heißt, eine Freude, sagt die Bibel, können wir kriegen, die unabhängig ist von den äußeren Umständen, die sich ganz tief in uns verwurzelt, die unzerstörbar erscheint und eine Freude, die nicht vor dem Schmerz kapituliert. Eine Freude, die in der Tiefe noch richtig strahlt und leuchtet. Im letzten Band von Tolkiens Herr der Ringe, da gibt es einen Augenblick, wo die Zukunft so schwarz und dunkel erscheint. Und der gute Zauberer Gandalf, der scheint das ganze Gewicht der Probleme zu spüren und das scheint ihn so zu erdrücken richtig. Und er redet mit Pippin und als Pippin sein Gesicht von Gandalf, also das Gesicht von Gandalf genauer mustert, dann sieht er, dass sich unter all den Sorgenfalten, jetzt kommt ein Zitat, eine große Freude verbarg, eine Quelle der Heiterkeit, die gereicht hätte, ein Königreich zum Lachen zu bringen, wenn sie zu sprudeln begänne. Und passend dazu hörte ich von einer Geschichte, dass jemand ein Haus kaufte, das an einem Berghang lag. Und die Käufer merkten bald, dass das selbst an den heißesten und wärmsten und trockensten Sommertagen immer noch schön kühl und frisch in diesem Haus war. Im Keller, aber auch oben drüber. Und auch relativ feucht war. Die fragten sich dann, okay, woran liegt denn das? Und einer der Nachbarn klärte sie dann auf, der schon länger da wohnt, und sagte, ja, das liegt daran, dass in dem Hang ein Wasserlauf langläuft. Und euer Haus liegt genau unter diesem Wasserlauf, der unter eurem Haus dann eben durchfließt. Deswegen ist es immer angenehm kühl in eurem Haus, selbst bei über 35 Grad und selbst wenn es wochenlang nicht geregnet hat. Und die Freude, die Weihnachten bringt, diese Versicherung der Treue und Liebe und Fürsorge Gottes, die ist wie so eine Wasserader der Freude. Wie so eine Quelle der Heiterkeit, die einen immer wieder neu erfrischen kann, egal durch was wir gerade durchs Leben durchmachen und durchgehen müssen. Uns wird was angeboten hier, nämlich es gibt für ganz normale Menschen eine widerständige, starke und bleibende und beständige Freude. Für die seelisch heller Gestimmten gibt es diese Freude, aber auch genauso für die manchmal nicht so hell gestimmten Menschen, die manchmal dunkler gestimmt sind. So eine Freude, die zur Grundmelodie unseres Lebens werden kann. Und ich werde jetzt nicht das Übliche sagen, dass man Freude nicht befehlen kann, weil dann hätte ich die Bibel gegen mich. Paulus schreibt es den Philippern, Freut euch an dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist eine Aufforderung. Modus Imperativ. Oder der kleine Prophet Habakuk am Rande des Alten Testaments, der sagt, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, denn der Herr ist meine Kraft. Und es hat manchmal auch mit einer Entscheidung und mit einer Überwindung zu tun, sich zu entscheiden, ich will mich jetzt wirklich mal freuen. Und ich lasse das mal zu, auch als guter alter Norddeutscher, dass ich mal wirklich Emotionen habe und Emotionen zeige und nicht nur immer nur dröhig vor mich hin sitze, sondern mich mal an Südländern vielleicht orientiere und ein bisschen südländische Freude in mein Herz dann hineinlasse. Offenbar kann ich der Freude die Tür öffnen und offenbar kann ich den Kummer manchmal auch vor die Tür weisen und wegstellen. Offenbar kann ich das Leben so leben, dass Freude in mir Raum findet. Deswegen sorgt doch dafür, dass diese Freude über Gott, die Freude über die Neuigkeit, dass Jesus auf diese Welt kommt und gekommen ist, in dein Herz findet, in deinen Kopf findet, in deine Seele reinfindet und sich da tiefer verankert. So ein bisschen wie beim Anspiel. Also hier Maria, hier vorne auf dem Sofa, war ja beleidigt ein bisschen oder konnte sich nicht ganz so doll freuen, weil ja ihr Baby eingeschlafen war. Und dann hieß es, naja, aber wir freuen uns jetzt einfach ganz leise, okay? Dann kam ja so dieser Daumen hoch. Die entscheiden sich dafür, okay, ich entscheide mich jetzt still und leise mich zu freuen, indem ich so den Daumen hoch mache, jawohl, Jesus ist geboren. Und sowas Kleines, so eine kleine Entscheidung hilft schon mal. Und Gott will mir diesen Weg zu dieser stabilen Freude schenken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Abend, aber ich finde es klasse. Ich hätte das auch gerne mehr in meinem Leben. Ich merke aber immer wieder selber, dass ich da noch total lernender bin und noch mehr irgendwie Hilfe von Gott auch brauche, um das mehr umzusetzen. Das heißt, die Frage ist, wie kommt diese Freude nun in unser Leben hinein? Erstmal ist es wichtig, es ist Gottes Freude. Es ist Gottes Freude. Könnt ihr euch Gott eigentlich fröhlich vorstellen? Gott als das froheste Wesen im Universum. Es ist Gottes Freude. Er schaut sich seine Schöpfung an und er redet nicht irgendwie bayerisch, ist schon recht, wird's Zwecker fühlen, sondern er sieht es und er sagt, es ist sehr gut und ich freue mich darüber, kommt an späterer Stelle in der Bibel auch noch davor. Er freut sich an seiner Schöpfung und es zieht sich auch durch, dass er sich immer wieder an seinen Menschen freut, trotz aller Missstände. Gott ist das froheste Wesen im Universum. Und Jesus sagt dann später auch, es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wenn du dich Gott wieder zuwendest, dann jubelt der Himmel. Ein Riesenjubel brandet dann auf. Und dann macht Gottes Herz einen Riesenhüpfer, wenn das passiert. Und du bist dann Grund genug für diese göttliche Freude. Und wenn du wieder einmal ankommst zu Gott und ganz leise an seiner Tür anklopfst, dann heißt das nicht, ach, der schon wieder oder ach, die schon wieder, sondern dann braust himmlischer Jubel auf, richtige tiefe Freude im Himmel dann, Freude. Ich habe jetzt drei Gedanken noch mitgebracht. Erster Gedanke, es ist Freude über den Herrn. Stell dir mal Folgendes vor, Footballstadion in den USA. Die fahren da ja deutlich mehr auf als alles an Fußballspielen bei uns in Deutschland. Und dann vollführt da über dem Stadion so eine Kunstfliegerstaffel ordentliche Kunststücke. Und danach fliegt ein Hubschrauber, diese Piloten, die diese Kunststücke gemacht hat, mitten in die Mitte des Spielfeldes. Und dann steigen aus diesem Hubschrauber diese Piloten der Kunstfliegerstaffel aus in ihren silbernen, mega glänzenden Anzügen, am besten auch noch mit Sonnenbrille irgendwie auf und schreiten da majestätisch so auf dieses Spielfeld rauf und alle Welt in dem Stadion, was prall gefüllt ist mit 100.000 Leuten, applaudiert denen. Wenn ich Gott wäre und ich hätte meinen Sohn auf die Erde geschickt, dann hätte ich das genau so gemacht. Mit spektakulären Kunststücken, mit begeisternder Zuschauermenge und natürlich mit diesen silberglänzenden Pilotenanzügen. Aber so hat Gott das erstaunlicherweise nicht gemacht. Er hat das nicht so getan. Was Johannes im ersten Vers seines ersten Briefes sagt, das bringt mich immer wieder zum Staunen. Wir haben es, Jesus, angeschaut und mit unseren Händen berührt. Wir haben den Allmächtigen angeschaut, wir konnten ihn sehen und wir konnten ihn sogar anfassen. Das bringt mich echt zum Staunen, wie dieser Unendliche endlich werden konnte. Wie dieser Einzigartige so alltäglich wurde. Aber genau das ist diese Weihnachtsbotschaft. Der Höchste in einem Futtertrog. Jesus wurde nicht im Rampenlicht geboren, sondern im Stall. Er wuchs auch nicht in einem Palast auf, sondern wurde bald nach seiner Geburt ein heimatloser Flüchtling. Und die Leute, die den Neugeborenen zuerst besuchten, das waren keine Prominenten, sondern ganz einfache Hirten. Gott wird klein und ganz verletzlich in dieser Futtergrippe. Und ich finde das Wahnsinn. und mega schön. Vorhin habe ich ja gefragt, wo warst du eigentlich, als Mario Götze dieses wundervolle Tor geschossen hat? Ich konnte sagen, wo ich war, vielleicht konntest du das auch sagen. Jetzt will ich dich nochmal was Komisches fragen. Wo warst du eigentlich, als Jesus geboren wurde? Wo warst du eigentlich, als Jesus geboren wurde? Komische Frage, ne? Und schwierige Antwort. Meine Antwort lautet für uns, die wir 2000 Jahre nach dieser Geburt leben, du lagst gewissermaßen mit in dieser Krippe drin. Du lagst da gewissermaßen mit drin. Wie das? Nun, weißt du, dass Gott an deinem kleinen Leben so viel liegt? Weißt du, dass er dich im Sinn hatte, als er Jesus auf diese Erde sandte und schickte? Gott legt dieses Kind in diese Krippe hinein, dieses Baby, seinen Sohn, und er sieht dich. Er sieht dich. Und wenn Gott Jesus anschaut, dann sieht er dich. Wenn so ein Kind geboren wird, dann schmachten die Eltern ja das Kind erstmal richtig doll an mit diesem verklärten Blick und alles in der Welt ist irgendwie rosarot und Ponyhof. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass Gott diesen kleinen Jesus anschaut und ihn anschmachtet wegen dir. Und er denkt sich, hey, genau für dich Bea, für dich Jind und alle Namen anderen, die hier sind, für dich bin ich gekommen. Hey, wie schön, dass wir jetzt endlich wieder richtig beisammen sein können. Ich Gott und du Mensch. Und wie klasse, dass deine Schuld vergeben werden wird. Und ist dir eigentlich klar, dass in diesem Moment der Krippe dein Leben nochmal richtig neu durchgestartet ist und nochmal neu Fahrt aufgenommen hat? Weil von diesem Moment klar war, dass der Weg von Jesus von der Krippe zum Kreuz, vom Kreuz zum Grab und vom Grab zur Auferstehung führen würde. In dem Moment war das besiegelt. In dem Moment war dein Schicksal besiegelt. Und Gott kommt für dich, um dich zu retten, um dir zu vergeben und um dich zu lieben. Und damit ist auch völlig klar, dass Gott es gut mit mir und mit dir einfach auch meint. Freu dich, dass Gott dich nicht verwirft, sondern für dich da ist. Freu dich über den Herrn, der dir vergibt. Freu dich über das Wunder von Weihnachten, dass Gott kommt wegen dir persönlich und für dich persönlich. Und lass die Freude über dieses Ereignis, lass die Freude über Jesus in dein Leben und führe es dir immer wieder neu auch zur Gemüte. Das wird dich verändern. Und beim Anspiel, da war ja hier in der Szene bei dem Stall die Katharina van der Staaij, die Maria, und sie hielt dann das Baby hoch und dann kamen die Klänge von König der Löwen. Schaut nur, wie schön unser Sohn ist, und dann hielt sie das so hoch. Und stell dir doch Jesus mal genau so vor. Im Film König der Löwen, als dieser kleine Löwe so hochgehalten wird, da konnte man doch nicht anders, als sich zu freuen und es irgendwie richtig schön zu finden. Und es ging irgendwie einem auch zu Herzen. Stell dir doch mal genau das vor, dass da dieses Jesuskind gehalten wird vor dir und du starrst ihn an und du schaust staunend zu ihm hin. Und dann freust du dich darüber, freust dich über genau dieses Kind, wie du es anblickst. Und Jesus ist genau das für dich, deine Freude ist er. Freude über den Herrn. Der zweite Gedanke, es ist Freude in der Nähe des Herrn. In Nehemia 8, da heißt das, diese Freude ist eure Stärke. Und hier in diesem Vers steht für Stärke in der Übersetzung eigentlich ein anderes Wort, was präziser eigentlich meint Trutzburg. Ein Schutz, ein Ort der Geborgenheit in großer Gefahr, ein Willkommen, wenn man nirgends mehr hin kann. Da darf ich hin, wenn es richtig hart auf hart kommt. Nicht Muskelpakete, die mir irgendwie wachsen als Stärke, aber eine Schutzburg, in die ich immer wieder fliehen kann, jederzeit, wo ich mich bergen kann und daheim bin. Und dann geht der Gedanke ungefähr so, egal wie deine irdischen Umstände sind, die Freude am Herrn steht dir immer offen. Und egal wie deine innere und seelische Verfasstheit ist, die Freude am Herrn, die birgt dich. Und ich musste an Paulus denken, der mit Silas zusammen in Philippi im Gefängnis landete. Und da hocken die beiden in so einem richtig finsteren Loch und es ist ziemlich unsicher, ob sie da wieder rauskommen werden oder ob nicht ihr Leben irgendwie in den nächsten Tagen da in diesem Gefängnis enden wird und sie liegen in Ketten. Und was machen sie in diesen super schlimmen Umständen? Was machen sie mit ihrer Furcht, die anfängt, in ihr Herz reinzukriechen? Sie suchen diesen inneren Zufluchtsort auf, der ihnen offen steht. Und sie kehren ein bei der Freude des Herrn. Er ist ja in der Nähe. Er ist bei ihnen in diesem Gefängnis und sie kehren bei ihm ein. Und es ist absolut gegen alles Erwartbare. Sie sitzen da in diesem Loch und sie fangen plötzlich an, Gott Loblieder zu singen. Sie beten und sie tun das nicht, weil sie irgendwie so unbeeindruckt sind oder weil irgendwie ihre Frömmigkeit ein olympisches Ausmaß plötzlich angenommen hat. Sie tun das, weil Gott in ihrer Nähe ist und weil sie in die Freude reinkriechen wie in einen Schutzmantel. Und ich glaube übrigens, dass Gott solche Erfahrungen gerade dann schenkt, wenn wir in die Verliese unseres Lebens reingesperrt werden. Und ich vertraue darauf, dass wir gerade da seine Nähe erleben werden. Und das ist der zweite Weg zur Freude, in der Tiefe unter den Schutzmantel kriechen, weil der Herr nahe ist. Und das Letzte, das ist die Freude auf den Herrn. Wir gehen auf die ewige Freude zu. Wir werden einmal im Himmel bei Gott sein und da dürfen wir uns jetzt schon drauf freuen. Und die Bibel hat ein Bild dafür und das ist das Bild der langen, langen Festtafel, an der wir sitzen werden und wo wir mit Jesus das neue Leben dann feiern werden. Und weil das so sein wird, wird in der Bibel immer wieder gegessen und getrunken. Das Geistliche wird dann ganz leiblich. Fette Speisen und richtig süße Getränke. Und die großen Lehrer des geistlichen Lebens, die waren immer sehr nüchtern. Essen und Trinken hält Freude und Seele zusammen. Gemeinschaft tut gut. Teilen mit anderen ist schön. Gute Musik, Spiel, Tanz, all das. Sitz nicht griesgrämig in deiner Kammer. Komm zusammen, esst und trinkt. Und alle Diabetberater und Cholesterinexperten müssen jetzt sehr tapfer sein. Fette Speisen. Süße Getränke, Apfelkuchen mit oder ohne Sahne, mit natürlich, noch extra Käse auf der Pizza, das auf jeden Fall und keine Cola Light, noch nicht mal Fritz Cola Super Zero, nicht mal das Felix, nicht mal das, nur gegen Missverständnisse, nicht, sonst schon, ne? Also sonst darf man das schon machen, aber nicht, wenn es gilt, gemeinsam Gott zu feiern, zusammenzukommen und diese Freude gemeinsam zu erleben und gemeinsam sich auf ihn zu freuen. Wie kehrt die Freude ein in ein manchmal kompliziertes Leben? Wie öffne ich mein Leben einer Freude, die unabhängig ist von äußeren und manchmal auch inneren Umständen? Freu dich über den Herrn, denn er vergibt so gerne. Freu dich über den Herrn, denn er kommt in der Krippe zu dir, für dich. Freu dich in der Nähe des Herrn, denn er ist wie eine Trutzburg, wenn dir das Leben mal wieder übel mitspielt. Freu dich auf den Herrn, tu das jetzt schon. Iss und trink und feier. Komm gemeinsam zusammen und feiere Gott und das, was da passiert ist, was er für dich getan hat und seine Freude. Sei nicht bekümmert, sondern freut euch, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich hoffe sehr, dass du dich in deinem Leben immer mehr und immer wieder bei diesem Jesus freuen darfst und diese Freude, die er schenkt, richtig empfindest und fühlst und spürst. Heute auch besonders über seine Geburt. Das ist das, was wir feiern. Wir feiern heute seine Geburt und die Freude, die da drin steckt. Und da darf auch mal so richtig einer rausgehauen werden. Deshalb schließe ich jetzt, so wie meine Predigt begonnen hat, mit den Worten und dem Kommentieren von Tom Bartels, nur jetzt mal anders, wie es eigentlich hätte wirklich sein müssen. Gott, Gott, er kommt an, mach ihn, er macht ihn, Jesus, Jesus, das ist doch Wahnsinn. Da ist gekommen dieser eine Moment für Gott. Jesus Christus, da ist wirklich alles andere egal. Irre, der himmlische Hofstaat steht, die Engel, oh, die Rettung der Menschheit, Jesus Christus. Ich wünsche euch freudige Weihnachten. Amen.